Apokalypse.
Ja, einen wunderschönen, in diesem Fall guten Nachmittag in die Schweiz.
Beginn noch einmal.
Bitte?
Beginn noch einmal.
Warum?
Du hast dich selber nicht gehört. Beginn noch mal.
Ja, mein Gruß geht in die Schweiz. Hallo Chris, guten Morgen, beziehungsweise guten Nachmittag. Wir sind ja heute mal nachmittags unterwegs.
Guten Nachmittag.
Ja. Ich bin heute noch nicht so richtig drauf. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen bei der Sharepokalypse Ausgabe Nummer?
36.
36, Wahnsinn, was, oder? Wie das läuft hier. Wie geht's dir?
Nicht schlecht, danke selber.
Gut, danke auch, gut. Der Sommer, ich sag mal, der Sommer ist ja eigentlich vorbei, nur nicht hier in Berlin. Hier haben wir immer noch 30 Grad, aber ab morgen soll es dann so langsam runtergehen. Wir haben so richtig Spätsommer. Und ansonsten gut erholt und ja, mit allen Problemen mal so ein bisschen zur Seite gelassen, die einen sonst immer so bewegen und ein bisschen reflektiert. Aber darüber wollen wir uns heute ja auch ein bisschen unterhalten. Ihr habt übrigens, habe ich gesehen, am 25. September entscheidet ihr über euer neues Nachrichtendienstgesetz.
Das ist richtig, das Referendum kam da durch und die Abstimmung ist es, also jetzt die briefliche Abstimmung die sind schon draußen, oder? Und ich habe logischerweise schon abgestimmt. Genau, also da geht es um den Einsatz von Staatstrojanern, wie man in Deutschland sagt.
Mhm. Und darüber macht ihr eine Volksabstimmung, richtig?
Ja, das Parlament hat quasi, also der Bundesrat, das Parlament hat das quasi entschieden, aber da wurde das Referendum aus dem Volk heraus begriffen. So die netzpolitischen Aktivisten haben hier 50.000 Unterschriften gesammelt und die wurden als gültig erklärt und deswegen gibt es jetzt eine Volksabstimmung, die schweizweit durchgeführt wird, ja.
Und wenn ihr das ablehnt, dann ist es weg.
Genau.
So was müssten wir bei uns mal haben.
Dann ist es, also wenn das abgelehnt wird, dann kommt es nicht. Und wenn es, also es ist genau umgekehrt, oder? Also quasi, wenn es angenommen wird, kommt es nicht. Und wenn es abgelehnt wird,
okay. Ja, genau, es ist so. Und Tendenz, wie ist die Stimmung im Land? Kommt's nicht?
Ja, es kommt, also es sieht so aus, die letzte Hochrechnung, die ich gesehen habe, war so 57% dafür, also quasi für Staatstrojaner. Es ist natürlich eine schlechte Zeit jetzt so mit die ganze Terrorpropaganda und Islampropaganda, das hat Früchte getragen. Ja.
Ach, und dabei muss man gar nicht auf die Nachrichtendienste warten, um in irgendwelche tiefen Datenlöcher zu fallen. Ich sag mal nur WhatsApp. Das hat uns ja in den letzten zwei, drei Wochen, hat es uns eigentlich beschäftigt so richtig? Ich glaube, du hast dich ja da intensiv drum gekümmert. Mhm. Und da ist man ja ganz mit einem Bein, ohne dass man es merkt, in einer tiefen Datenfalle drin. Kannst du mal kurz sagen, was bei WhatsApp und Facebook passiert ist?
Genau. Also bei WhatsApp hat man jetzt gesehen, es gibt eben doch nichts geschenkt, oder? Weil dieser Messenger ist ja frei verfügbar und wurde von Facebook gekauft. Wir haben uns im Rahmen der Sharepokalypse ja ein bisschen gelacht noch, oder? Ich glaube, es waren 22 Milliarden, oder?
Ja, stimmt. Und es hieß ja danach gleich, in dem Moment, ich kann mich noch gut an die Diskussion erinnern, wo nach dem Deal sofort alle gesagt haben, oh, jetzt weg von WhatsApp. Und wir nehmen alles nur noch alternative Dienste. Und drei Wochen später hat kein Mensch mehr darüber gesprochen und alle waren noch auf WhatsApp und alle alternativen Dienste haben irgendwie nichts abgekriegt. Das war auch so eine schöne Sharepokalypsenblase. Kann ich mich noch daran erinnern.
Genau. Und was jetzt passiert ist, jetzt wird so dieses Konglomerat Facebook, WhatsApp wird so ein bisschen ineinander verzahnt. Und ineinander verzahnt heißt ganz konkret, dass die Telefonnummer, sprich die Kontakte, also quasi die Telefonnummer, die ein WhatsApp-Benutzer als Kontakte hat, die werden jetzt regelmäßig an WhatsApp/Facebook übermittelt. Und dabei geht es nicht um die Adressen und Namen, die ich im WhatsApp, also als WhatsApp-Kontakt habe, sondern die ich wirklich im Telefonbuch meines mobilen Gerätes habe. Mhm. Genau. Jetzt mit den AGBs, die Leute hier einfach wegdrücken, schnell durchscrollen und sagen, ich akzeptiere oder nicht einmal scrollen, wird der Benutzer dazu genötigt, hier zuzustimmen. Was er aber eben auch sagt, ist, dass er die Genehmigung hat, also die Genehmigung eingeholt hat, von den jeweils betroffenen Kontakten, die Erlaubnis eingeholt hat, dass diese Daten übermittelt werden dürfen. Dann, das hat natürlich niemand, zumindest hat noch niemand mich gefragt, der WhatsApp-User, ob die hochgeladen werden dürfen. Das Problem ist natürlich, dass hier WhatsApp und Facebook die sich unglaublich große Userzahl hat und sie hier mit Telefonnummern versehen können, weil eine Telefonnummer ist halt weltweit schon ein Unique Identifier. Klar kann man sagen, eine E-Mail-Adresse ist auch ein Unique Identifier einer Person. Auf der anderen Seite, jeder hat irgendwie 5, 6 E-Mail-Adressen und er wechselt die mal häufiger oder hört mal mehr auf diese, mehr auf diese. Und hingegen die Telefonnummer, die hat man doch ein paar Jahre, oder? In der Regel. Viele Leute haben sie sogar ein Leben lang, oder? Jetzt, was ich mitnehmen kann. Also sprich, das ist ein viel, viel bessere Identifikations-ID als eine E-Mail-Adresse. Und dass Facebook an dem interessiert war, hat man immer gedacht. Und sie erwähnten auch zu Beginn all diese Transaktion, dass diese Verquickung von Facebook und WhatsApp eigentlich nicht stattfinden wird. Das war auch ein Grund, warum die Behörden hier Ja gesagt haben, weil man hatte schon dazu mal Angst von dieser Verquickung und jetzt haben sie es so ein bisschen aufgelöst. Amerikanische Aktivisten haben gegen das geklagt, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Konnte man aber nicht, man kann doch aber sagen, dass man, wenn die Genehmigungsabfrage kommt, dass man das nicht genehmigt. Ist das dann nicht sozusagen abgeschaltet?
Ja, genau, es gibt so bei den Settings so eine Einstellung, so einen Switch, den ich ein- und ausschalten kann. Dieser macht eigentlich nur schaltet nur das erste Resultat aus dieser Verquickung ab. Dort schalte ich eigentlich nur zielgerichtete Werbung ab, die Facebook/WhatsApp über mich herausgefunden hat durch diese neue Datenvermischung. Ich schalte aber nicht ab, und das steht eben nicht in den AGBs, aber steht in den das steht in den FAQs, werden wir gerne noch in den Shownotes reinpacken, steht halt, dass auch wenn ich diese Werbeeinblendungen ausschalte in den Settings, in WhatsApp-Settings, die Telefonnummern auf jeden Fall übertragen werden. Genauso steht es.
Und dann habe ich irgendwo gelesen, man kann das sowieso nur in 30 Tagen, nachdem man das gelesen hat, einmal außen abschalten und danach gar nicht mehr. Stimmt das auch?
Das weiß ich nicht.
Okay. Irgendwie hatte ich sowas vielleicht hat es am Anfang irgendjemand falsch gesehen. Also mit anderen Worten, weil du sagst mit den Telefonnummern, das heißt, wenn ich in meinem WhatsApp meine Kontaktlinse, die ich jetzt aus meinem Outlook auch auf meinem Smartphone sozusagen synchronisiert habe, die wird auch komplett mit übertragen?
Alles, was in deinem Telefonbuch auf dem Mobilphone gespeichert ist. Also sehr, sehr, sehr problematisch und muss man, ja, also ist schon fast, ist es fast schon frech von Facebook hier, /WhatsApp, diese Daten zu erheben. Auf der anderen Seite verstehe ich sie natürlich, oder? Sie wollen so viel Data Grabbing als möglich betreiben. Auf der anderen Seite ist es zumindest in Europa, und ich spreche hier für Schweiz, aber es ist in Deutschland auch so, es ist definitiv verboten, sowas zu machen. Allerdings ist es halt schwierig, hier zu klagen, oder? Auf der anderen Seite hat Brüssel bei Facebook schon nachgehakt, oder? Wegen den WhatsApp-Daten. Mhm. Also hier gab es auf jeden Fall Betreibungen, auch Datenschützer, habe ich erwähnt. Vor allem in den USA sind hier schon aktiv geworden und tatsächlich auch die Brüsseler EU-Kommission verlangt von Facebook hier Aufklärung über die Nutzung von diesen WhatsApp-Daten, oder? Weil ja genau, also die Übernahme von WhatsApp, also ja. Facebook, von WhatsApp von Facebook wurde tatsächlich halt auch unter dieser Präambel irgendwie zugelassen, oder? Dass diese Übernahme wettbewerbsrechtlich unbedenklich wäre und das kommt jetzt schon ein bisschen ins Wanken. Aber nichtsdestotrotz, genau,
was ich jetzt fragen wollte, was ist jetzt dein Rat, deine Alternative? Du bist umgestiegen, ne? Du hast WhatsApp abgeschaltet.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt für mich spreche, ich bin so ein User, der WhatsApp nicht aktiv genutzt hat. Ich hatte zwar einen WhatsApp-Account, habe den für eine spezielle Gruppe von Leuten eigentlich benötigt und habe den jetzt gelöscht. Jetzt ist aus, einfach weil ich nicht strafrechtlich verfolgt werden möchte von den Leuten, die ich in meinem Kontaktbuch habe, A. Und B, weil ich natürlich nicht quasi eine zivile ungehorsam Widerstand hier Facebook WhatsApp nicht mehr zu benutzen. Und wenn mich jemand fragt oder schickt eine WhatsApp, sage ich, ich habe kein WhatsApp. Und das sind die 5 Gründe davon, warum. Ich bin Threema User. Aber klar, es gibt hunderte verschiedene Messenger, oder? Es ist einfach so, dass WhatsApp so ein de facto Standard ist und es wird frecherweise erwartet, dass man WhatsApp hat, oder? Das sehe ich auch in der Schule bei meinen Kindern, oder? Der Klassenchat findet halt auf WhatsApp statt, oder? Und die Lehrer unterwerfen sich dem Diktat und kommunizieren auch darüber. Was natürlich irgendwie wahnsinnig kritisch ist, oder? Weil die Menschheit rennt hier in ein datenschutztechnisches Verderben, oder? Und zwar mit Anlauf.
Ja, und wenn du das so gerade so sagst, das ist auch gerade insofern interessant, weil man hier sieht, dass über diesen Messenger, den alle nutzen, weil es eine entsprechende Nützlichkeit hat, dass da plötzlich halt Daten weitergegeben werden und ausgenutzt werden können. Und das sieht man ja auch bei den ganzen Entwicklungen derzeit, dass diese Messenger immer größere Bedeutung bekommen unter den Teilen wie E-Mail und Social Webseiten und wie sowas den Rang ablaufen. Also in China gibt es doch auch dieses, wie heißt das, Weimo, Weibo?
Genau.
Da gibt es auch ein Messenger-Gerät. Ja. Weibo. Und wenn man da mal reinguckt, das ist ja eben nicht mehr nur so Messenger, wir schnacken mal kurz, sondern unheimlich viele Anbieter sind mittlerweile in Weibo drin und ich bin halt in meinem Weibo drin und darüber buche ich, weiß ich was, meine Flüge, ich bestelle mein Essen, ich hole meine Bankkontakte da rein und mache ja alles in diesem Weibo dann mittlerweile, wie ich das so richtig verstanden habe. Und wenn man mal guckt, was mit den Botnetzwerken auch so im Skype-Bereich mittlerweile passiert, das wird ja auch weiter aufgebohrt und da kommen ja immer mehr Funktionen rein, die immer mehr Daten rüberbringen, die immer vielschichtige Daten mit rüberbringen, die immer bessere Profile ermöglichen. Und ja, das ist die Entwicklung, die wir da sehen.
Ja, es ist so eine Entwicklung, die eigentlich etwas zeigt, was wir so in der Marktwirtschaft auch gesehen haben. Oder wenn man, wir haben es anders gelernt in der Volkswirtschaft, oder? Wir haben gelernt, Märkte regulieren sich selbst. Wir haben gemerkt, dass, haben wir gelernt, oder? Aber wir haben jetzt gesehen, oder, dass Märkte, wenn sie völlig sich selbst überlassen werden, eben nicht in der Lage sind, selbst zu regulieren, oder? Und das gilt jetzt für den Finanzmarkt, den ich hier im Kopf hatte, aber das gilt eben auch für diesen Informationsmarkt, den wir haben, oder? Es gibt hier keine Moral, die sich im Wachstum beschränkt oder Rücksicht nimmt auf irgendwas, oder? Das ist hier eine Utopie, oder? Und Facebook probiert zu nehmen, was sie kann. Und wenn sie selbst meine Adressen und Kontakte herausfischt, die nicht einmal Mitglied bei Facebook sind, dann ist es ihnen egal, weil they want it all. Und das macht mir Angst, weil ich nicht weiß, was mit diesen Daten passiert. Das ist einfach noch ein grauer Bereich, denn irgendwo in Amerika liegen diese Daten und die werden irgendwie verkauft und werden irgendwie zusammengeführt, fusioniert mit anderen Datenbanken und das gibt dann irgendeine Abfrage, die niemand mehr weiß und irgendein Algorithmus gibt irgendein Resultat hervor. Und das wird vielleicht entscheidend sein, wenn ich ein Haus kaufen möchte und eine Hypothek aufnehmen will, sagt jemand leider nein. Aber warum dieses Nein zusammengekommen ist, niemand weiß es eigentlich. Einfach der Algorithmus hat gesagt nein.
Und in 25 Jahren wird dich dann eine Drohne aufgrund dieser Daten dann irgendwann vielleicht doch mal freundlich eliminieren oder so weiter.
Das Schlimme ist, dass diese Drohne ja noch von Google kommt, oder? Weil Google hat die Drohnentechnologie gekauft und jetzt auch die Armeerobotertechnologie, oder? In Machine Learning hat sie ja bereits schon, oder? Das heißt, vermutlich werde ich nicht einmal mehr von Amerika als Staat niedergeschossen, sondern von einem dieser Internet- oder dieser Big-Data-Konzerne.
Ja, es wird noch schlimmer werden. Also ich meine, du hast mir jetzt eigentlich genau die Steilvorlage gegeben zu dem zweiten Thema, was ich mit dir besprechen wollte und mit unseren Zuhörern. WhatsApp haben wir jetzt so durch? Oder wolltest du noch was Spezielles dazu sagen? Weil dann würde ich gerne mal noch ein bisschen weiter...
Hol aus.
Okay. Ja, weil ich habe jetzt... Sommerferien ist ja auch immer mal so eine Zeit zu lesen. Und ich habe ein Buch gelesen von Jay Tuck und wie hieß der sein Mitautor? Armin Fuhrer. Evolution heißt das Buch und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von immer intelligenterer Software, mit Big Data, mit künstlicher Intelligenz. Und dieses Buch geht eigentlich davon aus, dass, dass man noch ungefähr 20 Jahre hat, bis dann Skynet die Welt übernimmt. Und das ist ziemlich interessant zu sehen. Also die beiden sind jetzt auch, ich sag mal, relativ kompetent. Der Jay Tuck, war lange Jahre lang Redaktionsleiter der Tagesthemen hier in Deutschland beim Fernsehen. Und der Armin Fuhrer hat auch schon viele Jahre als Reporter gearbeitet bei der Welt und beim Fokus. Und ja, und die haben einfach in diesem Buch mal beschrieben, es gibt ja mittlerweile nicht nur so Dienste, die wir alltäglich benutzen, sondern es kommt immer mehr IoT, immer mehr Daten werden zusammengeführt, beziehungsweise viele Daten sind schon da, und zwar jetzt eben nicht nur Bewegungsdaten oder Kontaktdaten, sondern eben auch Sensordaten, die immer mehr kommen. Sensoren werden immer billiger und fließen alles in riesengroße Datenpools und in Data Lakes ein. Und das war bisher auch schon so, dass vieles eingeflossen ist, bloß man hatte noch nicht die Technologien, um das Ganze dann auszuwerten. Mittlerweile aber hat man ja mit Cognitive Services und wie auch immer die bei den unterschiedlichen Anbietern heißen, Dienste, die in der Lage sind, diese Daten zu nehmen, miteinander zu verknüpfen und dann quasi mit künstlicher Intelligenz einfach entsprechend Entscheidungen zu finden. Und das wird immer mehr werden. Das heißt, der gläserne Bürger oder der gläserne Mensch, der wird immer wahrscheinlicher. Und mittlerweile ist es aber eben nicht nur so, dass diese Daten ausgesammelt werden, sondern unter anderem wird da auch berichtet, dass man ja mittlerweile die Maschinen daran setzt, selbstlernend zu sein. Also ich glaube, wir hatten das hier mal erwähnt, der Computer, der oder Watson oder irgendjemand, den man einfach, 50 alte Atari-Spiele einfach mal so hingeknallt hat, ohne ihm was dazu zu sagen, und hat gesagt, nun mach mal und spiel mal. Und nach 3 Tagen hat er alle Spiele automatisch perfekt beherrscht. Weil er hat einfach geguckt, wie die Spiele gehen, hat es sehr selbst analysiert und hat dann entsprechende Strategien entwickelt und konnte dann nach 3 Tagen diese ganzen Atari-Spiele komplett alle spielen, ohne dass jemand was sagen musste. Und es gibt natürlich auch mittlerweile Software, Elektronen, die selber programmiert. Und auch da sind so Dinge berichtet worden, dass man dann sich mal die Programme angeschaut hat, die Computer programmiert haben, und man nicht mehr in der Lage war, zu sagen, was die eigentlich machen. Also man konnte es bei den Outputs sehen, aber was sie im Detail, in den Schritten machen, war schon nicht mehr nachvollziehbar. Und wenn das Ganze so weitergeht und sich so weiterentwickelt, dann kann man einfach davon ausgehen, irgendwann wird diese künstliche Intelligenz so intelligent sein, dass sie über uns steht und plötzlich selber anfängt, Entscheidungen zu treffen. Und das Wichtige oder ein Punkt war, weil wir von Drohnen schon gesprochen haben, beim Militär, es gibt ja mittlerweile diese ganzen Drohnen und Reaper und wie sie alle heißen, die dann in den Kriegen eingesetzt werden. Derzeit werden sozusagen die Abschussbefehle noch manuell gemacht, aber im Prinzip fliegen die schon komplett autonom und erkennen auch die Leute autonom, können den verfolgen mit Gesichtserkennung, mit Tracking und schieß mich tot, was es alles gibt. Und irgendwann kann man ja dann sagen, okay, da brauche ich eigentlich gar keinen mehr, das fliegt, das kann dann eigentlich auch selbst entscheiden, kann die Maschine selber entscheiden, sodass sie auch tatsächlich den physischen Zugriff darauf hat, sowas zu machen. Und ja, und die Quintessenz des Ganzen ist, das Hauptproblem an dem Ganzen ist, dass es extrem schnell geht und wir eigentlich in den Jahrzehnten, wie wir mit Veränderungen umgegangen sind, immer Zeit hatten, auch nach und nach unsere Gesetze, unsere Regionalien, unsere ethischen Grundwerte daran anzupassen. Mhm. Aber dass das jetzt dermaßen schnell geht, dass das eigentlich schon fast zu spät ist. Und da sind auch so Zitate drin von Bill Gates und von Elon Musk und anderen, die eigentlich eher skeptisch dringen. Und da guckt man sich das dann an und sagt, Donnerwetter, ja, wenn du das mal so schaust, wie schnell sich das alles entwickelt, da kann man schon ein bisschen ins Grübeln kommen. Ja.
Ja, das ist richtig. Ich gebe dir recht. Ich meine, wir weisen hier in diesem Format Apokalypse auch immer wieder darauf hin, ja, dass wir hier Probleme sehen. Und ich glaube, Ich glaube, mit dieser WhatsApp-Geschichte, ich war sehr aktiv und habe mit vielen Leuten gesprochen, oder warum ich jetzt das gelöscht habe und so weiter. Und ich sehe hier schon, also es gibt so zwei Kategorien. Es gibt so die Leute, die sagen, du meine Güte, habe ich gar nicht gewusst, oder? Also quasi die Leute, die selber schockiert sind, sofort hingehen und irgendwie alle anderen Leute probieren zu informieren und WhatsApp löschen. Und es gibt die anderen Leute, die es komplett ignorieren, oder? Die sind schon quasi so auf dem Groove, dass sie sagen, ich lebe damit. Ja, ganz bewusst. Und ich glaube aber schon, haben wir auch schon erwähnt in diesem Format, wir hier, die wir sehen, wo die Probleme sind, wir, die sehr aufpassen hier in diesem Umfeld, nicht so viele Daten über uns, einfach per se, oder? Per se herauszugeben. Wir hier sind angehalten, mit den Leuten darüber zu sprechen und hier aktiv zu werden, auch netzpolitisch und in der Gesellschaft halt auch die politisch hier aktiv zu werden und zu sagen, solche Dinge gehen nicht, oder? Ja, das wird unsere Aufgabe sein für die nächste Generation.
Weißt du, ich sag mal, wir haben ja in Deutschland so das Grundgesetz, auf dem so bestimmte ganz grundlegende Regularien basieren, wie man miteinander umgeht, wer welche Rechte hat. Aber ich meine, wenn du jetzt sagst hier WhatsApp und Facebook, ich muss jeden von meiner Kontaktliste die Genehmigung einholen, dass er das machen darf. Das ist doch de facto völlig unmöglich. Ja, das ist doch de facto völlig unmöglich, sowas zu machen.
Weiß Facebook auch.
Ja. Und es wird trotzdem gemacht. Genau, und da gibt es, weil im Hintergrund, oder Facebook, du hast, glaube ich, auch den Post gelesen, der passt nämlich nahtlos da rein, dass von der Aftenpost, dieser Zeitschrift, ein Post war mit diesem legendären Bild aus dem Vietnamkrieg, mit dem Kind, was da von dem Napalm, diesem nackten Kind, was da von Napalm verbrannt wurde.
Oder wegrennt, einfach so.
Genau, dieses ikonische Vietnam-Bild. Und da hat der Chef das über einen Artikel in Facebook gepostet und hat Facebook einfach diesen Post gelöscht, weil das Bild anstößliche Kinderpornografie zeigt. Mhm. Ja, also da sind schon wieder Dinge, wo du sagst, hallo, da fehlt es an diesen übergreifenden ethischen Werten. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Und da ist aber auch niemand dran, der, wie man so schön sagt, an der Schraube dreht, und das macht einen ziemlich skeptisch. Und was mich auch noch in diesem Zusammenhang, weil man ja im Urlaub dann liest man sowas und dann reflektiert man, und wir waren dann ein paar Tage in London, und wenn man dann, du hast mich ja neulich schon mal gefragt, hey, was in London, wie macht sich denn da der Brexit bemerkbar? Ich muss sagen, wenn du da erstmal gar nicht, außer dass es ein bisschen günstiger geworden ist, weil es pfundgünstiger ist. Aber dann gehst du so durch London rum und guckst dich mal so um und siehst dann, also Berlin ist ja mittlerweile auch schon recht Multikulti, aber das ist ja nur mega Multikulti da. Da laufen eben Menschen in Burka rum, da laufen, du fragst immer, wer ist eigentlich noch ein nativ geborener Engländer, der auch wie ein vermutlich Engländer aussieht. Aber das ist so bunt gestaffelt.
British, meinst du?
So richtig, ja, also British. Völlig oder auch relativ entspannt. Und auf der anderen Seite merkst du dann aber mittlerweile auch, wie sich so über die Jahre diese, was du vorhin schon gesagt hast, diese latente Terrorangst, wie sich das mittlerweile alles so ein bisschen verändert hat. Ja? Wenn du einen Flieger eincheckst, dann hast du dann mittlerweile ganz andere Kontrollen. Und wenn du durch die Stadt läufst, dann siehst du auch mal hier mehr Polizeikräfte, und dann versuchst du dann, um Big Ben irgendwo deinen Kaffeebecher wegzuschmeißen, also es gibt keine Papierkörbe mehr. Mhm. Und dann fragst du ja, warum gibt es eigentlich keine Papierkörbe mehr? Naja, die haben Angst, dass ihnen da jemand eine Bombe reinpackt, also gibt es da keine mehr. Und du merkst dann so diese, weißt du, das, wo wir, wenn wir hier mal sitzen, dann reden wir in unserem schönen abgegrenzten Rechnerraum, und da kommst du mal raus und merkst dann quasi so, im Alltag, wie sich das ein oder andere dann so ein bisschen verändert hat, ne? Wo dann so schleichend unsere Rechte, unsere Dinge weggeben. Und dann habe ich noch einen anderen Artikel gelesen, der war auch ganz nett, in der Welt, 50 Jahre Popkultur, so vor 50 Jahren, 66, 67, 68, da ging das mit der Popkultur los. Und wenn ich mich hier so zurück mal erinnere und sage, Mensch, wir hatten ja auch eine flotte spannende Jugend und haben auch heiße Partys gemacht und so weiter. Und wenn du heute irgendwo unterwegs bist, siehst du alle Leute mit dem Smartphone rumrennen. Heute könnte man eigentlich gar nicht mehr so locker und unbefangen auf einer Party sein, weil du müsstest immer daran denken, Mit einem Foto ist das Ding, was du gerade da wieder geleistet hast, für die nächsten 100 Jahre im Internet gespeichert.
Genau.
Und das ist ein Haufen Freiheit verloren gegangen.
Ja, das ist richtig. Oh, und B, hast du natürlich auch die Rechte an dem Bild übertragen. Und ja, weißt du, das kommt dir dann noch dazu. Also das kommt,
ja. Das ist aber eigentlich denke ich, kann mich noch erinnern, als wir vor 25 Jahren das Internet aufkam und dann die großen Sprüche kamen, boah, das Internet, das demokratisiert alles und jeder kann jetzt seine Meinung sagen und wir können alles online stellen und das ist die Evolution der Freiheit und bla bla bla. Und wenn du dich heute mal umguckst und überlegst, wir können zwar eine ganze Menge machen, aber mehr Freiheit, das hat auch eine ganz andere Komponente.
Weißt du, es geht, glaube ich, sogar noch weiter. Oder? Weißt du, diese Begeisterung, die du ansprichst, die habe ich auch gefühlt, oder? Ich glaubte wirklich, es sei das perfekte Medium der Demokratie und der Selbstbefreiung. Es ist quasi Gutenberg, oder? Auf Speed. Mhm. Diese Enttäuschung, glaube ich wirklich, das ist verständlich. Und was ihr zugrunde liegt oder lag, ist quasi die Irrationalität über die Technik, die wir einfach, wir überschätzen das. Sie hat uns den Blick getrübt, dass auch das Internet nur ein Objekt ist, das den Menschen, wie soll ich sagen, als Subjekt seines Umgangs mit dem Medium entspringt. Aber das ist jetzt ein komplizierter Satz. Aber selber nichts herausbringt. Auf gut Deutsch, es ist eben auch nur ein Medium. Und selber per se macht es nichts. Wenn einfach das Internet da ist, ist es das Internet. Aber es braucht Menschen, die es beleben, die es bevölkern. Und aus sich selber heraus kann das Internet eben nichts.
Da möchte ich dir jetzt, wie gesagt, ein bisschen anknüpfen, an der Folgen ein bisschen widersprechen, weil das konnte bisher noch nichts. Aber so mittlerweile mit diesen selbstlernenden Diensten, mit der Verfügbarkeit auch über Zugriff auf physische Ressourcen, kommt ja, ich sag mal, diese Skynet-Vision, dass dann plötzlich uns die Rechner abschalten und alles uns kontrollieren, weil sie uns dann den Zugang zu ihren eigenen Systemen verbauen. Das ist nicht, also es ist noch nicht da, aber es ist eine nicht wie sagt man so schön, eine nicht unmögliche Option, die da auftaucht.
Ja, da gebe ich dir recht, aber das ist nicht das Internet. Das sind Algorithmen, das ist Machine Learning, das sind irgendwie Mustererkennung, also kognitive Services und. Aber es ist nicht das Internet. Aber wir haben selber gedacht, dass rein die Publikation, dass ich quasi für 0 Franken Millionen von Menschen potenziell erreichen kann, oder für 0 Euro, alle Menschen auf dem Planet erreichen kann, dass das reicht, um die Demokratie, um quasi Menschenrechte zu verbreiten, oder? Und genau das Gegenteil ist passiert, oder? Wir haben das Netz gefüllt mit Inhalten, wir Menschen, oder? Und die Big Data Companies graben diese Informationen 100% ab. Und verwenden sie eigentlich, um uns zu katalogisieren und diese Daten noch einmal zu verkaufen, oder?
Ja.
Das ist, also, die Enttäuschung habe ich auch, die du spürst, natürlich, oder? Und das ist ja einer der Gründe, warum wir überhaupt an diesem Podcast sitzen.
Ja, das muss ich sagen, auf der anderen Seite ist ja cool. Ich meine, wir hätten ja früher nie diesen Podcast machen können, ja. Das ist ja auch eine nette Sache, was du hier. Ich meine, es hat ja auch seine Vorteile. Und wir haben ja immer die Vorteile gesehen, aber ich glaube. Also für mich ist sozusagen der, wenn mich jemand fragt, worauf sollte man achten, ich würde sagen, weißt du, die Geschwindigkeit. Das ist das, was glaube ich, das Hauptproblem ist, dass alles dermaßen schnell geht. Und wenn du dich auf Veranstaltung mit jedem unterhältst, und du erzählst ihm irgendwas, ich habe gerade das Neues, habe ich noch gar nicht gesehen. Wie bleibt man bloß auf dem Stand der Dinge? Das ist alles dermaßen schnell und so schnelllebig geworden die Rechenpower oder die Funktionen, die kommen, verdoppeln sich. Gestern habe ich von Microsoft, ich weiß nicht, wie hieß das Ding, Video Analytics, irgendwie sowas ähnliches hieß das, einen Link bekommen. Das ist eine Webseite, da lädst du ein englischsprachiges Video hoch und nach 20 Minuten hast du ein komplettes Transkript dieses Videos. Der liest das ganze Video aus, holt alle Sprache, die da raus ist, macht die in englischen Text. Außerdem, wenn du da Screenshots hast von deinen Folien, kriegst du gleich auch die in OCR-Text erkannt. So, wird hochgeladen, zopp, kommt zurück, fertig. Mhm. Wieder ein Dienst, wo du sagst, hallo, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Und so poppen jede Woche poppen mittlerweile von allen möglichen Anbietern und IBM und Google und sonst woher diese Dienste auf und die zeigen immer, Wow, was die Technologie da im Hintergrund machen kann, ist ja schon beeindruckend. Und wenn das alles jetzt noch zusammen gebündelt wird und vernetzt wird, und das dauert eben nicht mehr 10 Jahre, bis das kommt, sondern das ist eben ganz, ganz schnell da. Und politisch kann man da eben doch sagen, da ist einfach nicht die Kompetenz da und auch gar nicht der Regelungs-, die Geschwindigkeit, sowas zu regeln, um da, ich sag mal, wieder allgemeinen Rahmen aufzustellen, in dem sich das Ganze bewegen kann. Das ist eine echte Krise.
Da gebe ich dir recht. Das sehe ich auch als sehr, sehr großes Problem. Dass ich sage, wir haben einen Speed bekommen, den wir nicht mehr regulieren können. Und alle diese Firmen arbeiten in einem Graubereich, der niemand irgendwie so im Griff hat, oder? Also quasi, was darf ich mit den Daten, welche Daten darf ich haben, ja, wie darf ich sie weitergeben, wie gehe ich damit um, wenn User sie löschen wollen und. Das hat man überhaupt nicht im Griff und schon gar nicht weltweit. Ich habe ja auch ein Buch gelesen in der Zeit, und zwar von Yvonne Hofstetter, das Buch Sie wissen alles. Im Untertitel, wie Big Data in unser Leben eindringt und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Und sie sagt es noch ein bisschen dezidierter und tiefer als du. Sie sagt, das Problem mit Big Data beginnt dort, wo es die Solidarität der Gesellschaft außer Kraft setzt. Dort ist das Problem von Big Data. Und Big Data wird fast immer für solche Methoden eingesetzt, oder? Und so ein Beispiel, das sie nennt, ist, wenn die Versicherungen aufspringen, Leute, die mit Fitnessgeräten rumlaufen, zu belohnen, wenn das so zunimmt, und das ist zuerst eine Zusatzversicherung, das wird dann irgendwie über Lobbying in die Allgemeinversicherung reingenommen, oder? Dann schalte ich dieses Solidaritätsprinzip aus, dass die Gesunden für die Kranken zahlen, oder? Und dann die Gesunden hoffen, sie werden nie krank. Aber viele Gesunde zahlen für wenig Kranke. Dann schalte ich ein solches Prinzip aus, und das zerstört das Soziale in unserer Gesellschaft. Und natürlich sind diese Datensätze, die aus diesem Big Data herauskommen, prädestiniert für solche Angriffe auf das Soziale in der Gesellschaft. Weil ich eben herausfinden kann, aha, der könnte potenziell rauchen, oder? Und deswegen ist der gefährlich, oder? Oder der schaut sich immer Autotuning-Bilder an. Der wird definitiv ein Raser sein, oder? Ich versichere den anders, oder? Und das sind dann solche Systeme, die einfach nicht mehr gut sind, oder? Und ich finde das noch eine schöne Definition. Dort, wo das Soziale in der Gesellschaft gespalten wird durch solche Daten und Algorithmen, oder? Dort muss man Big Data Companies in die Pflicht nehmen und regulieren. Mhm.
Ja, das siehst du ja auch, ich meine, das siehst du ja auch, hatten wir auch schon mal gesprochen, hier Airbnb, was in Berlin ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, verboten, aber jedenfalls die ganzen Wohnungen, die in der Innenstadt als Ferienwohnung über Airbnb vermietet worden sind, das ist ja mittlerweile reguliert worden, abgeschaltet worden, mehr oder minder. Nicht deshalb, weil man gesagt hat, das ist ein schlechtes Geschäftsmodell, sondern einfach, dass man merkt hat, die Sozialimplikationen des Ganzen sind ja viel gravierender als diese finanziellen, weil plötzlich hast du in einem Wohngebiet, weiß ich was, im Haus, wo normalerweise 8, 9 Parteien leben, die dann auch so ein gewisses soziales Umfeld bilden, da sind dann plötzlich 5 Wohnungen, wo jede Woche wieder andere Leute einziehen, wohnst dann plötzlich in einem Hotel, das ganze soziale Gefüge geht dann nach und nach im Bach runter oder verschlechtert sich, und diese ganzen Auswirkungen hat ja vorher gar keiner, sag mal, ja, tolles Modell, wir können jetzt weltweit unsere Wohnung vermieten, und plötzlich siehst du, hat ganz andere Implikationen. Und auch da ist man wieder an dem Punkt, man macht einfach irgendwas, auch wie du jetzt mit diesen Gesundheitsdaten gesagt hast. Ja, okay, ist ein gutes Angebot, kann ich tracken, sammle ich ein. Und im Grunde genommen fehlt da die ethische Grundlage, dass man sagt, im Prinzip ja, das geht aber, wie du schön sagtest, eigentlich gegen unser Solidaritätsprinzip komplett kontradiktionär entgegen, wie man so schön sagt.
Könnte, oder?
Ja, also.
Ja, weißt du, und die Versicherungen machen das natürlich. Also, weißt du, das ist ja nicht an den Haaren herangezogen. Das amerikanische Gesundheitssystem steht ja vor dem Zusammenbruch genau aus diesem Grund, da sie eben die grundversicherten Leute anhand ihrer statistischen Daten ablehnen durften, oder? Und das hat natürlich, das ist so weit gegangen, dass einfach irgendwie die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung nicht mehr versichert ist. Genau das ist das Problem. Und deswegen hatte die Obama-Regierung das ganz hoch auf der Traktandum gehabt, weil die Versicherung eben ihre Big Data-Informationen dazu genutzt haben, eigentlich niemand mehr zu versichern, oder? Und jetzt einfach in Amerika weiß man nicht mehr, was los ist. Und ich meine, das so dramatisch ist, man sieht es, man kann eine vierstaffelige Fernsehshow um dieses Thema aufbauen, oder? Ich meine, diese Breaking Bad-Geschichte zeigt eigentlich schön, ich kann eine Geschichte aufbauen, in dem ein krebskranker Mann, Lehrer, also Mittelständler in Amerika, kann sich offensichtlich eine Krebsbehandlung nicht leisten. Ende Geduldssage. Das ist so plausibel, dass ich für die Amerikaner eine TV-Show um das herum aufbauen kann. Das ist völlig Usus dort. Und das ist genau diese Geschichte, das wird auch bei uns kommen, diese Schrittzähle. Ich meine, sobald sie sehen, dass das was bringt, werden sie alles unternehmen, um das zu optimieren, oder? Und das so weit als möglich quasi die Risiken wegzuschieben. Es ist ja auch verständlich auf eine Art. Auf eine Art ist es verständlich, weil, Entschuldigung, nur so einen Satz fertig machen, weil ein Unternehmen halt Gewinn machen muss. Meine These ist, ich gebe recht, ich bin selber Unternehmer, oder? In zwei Firmen. Ich muss als Unternehmen Gewinn machen, aber ich darf nie vergessen, dass ich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen trage. Ich stehe als Unternehmen nicht außerhalb der Gesellschaft.
Ja, definitiv. Also, das ist, Gesundheits-, Fitnessband ist eines. Wir haben auch schon gesagt hier, Überwachung, Monitoring im Auto mit Weitergabe von Fahrdaten. Irgendwann kommt bei uns ab 2018, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sozusagen der Flight Recorder fürs Auto, dass alle Neuwagen mittlerweile auch so einen Blackbox da eingebaut haben müssen, damit man nachweisen kann, wenn irgendwelche Unfälle passieren, was da alles passiert ist. Da wird alles mitgetrackt. Guck hin, wo sonst was. Ich war auf der Funkausstellung hier in Berlin. Da war die Waschmaschine, die über IoT getrieben wird. Da war der Kühlschrank, der über IoT getrieben wird. Und der Daten zurückmeldet und entsprechende Empfehlungen gibt. Ich habe hier liegen das Neueste, was eigentlich noch nicht funktioniert. Kennst du diesen Amazon Dash-Button?
Ja.
Den gibt es ja mittlerweile in Deutschland auch. Ich habe mir mal den von Avery Zweckform geholt, dass, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, automatisch Papier für den Drucker nachbestellt werden könnte, wenn sie dann ein günstiges Angebot haben. Ich habe es noch nicht installiert. Auch da sagst du aber, einfach, da werden Dinge plötzlich zur Verfügung gestellt und genutzt, und auf der anderen Seite gibst du dann deine privaten Daten darüber. Also wenn man sich das dann wirklich mal ganz in Ruhe überlegt, muss man sagen, könnte man eigentlich verzweifeln, weil ich auch nicht glaube, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre das Ganze irgendwie in saubere Bahnen gelenkt wird. Die Aussichten stehen eher etwas düster.
Yvonne Hofstetter in meinem Buch hat hier das letzte Kapitel ist so quasi dann, was sollen wir tun? Was gibt es zu tun? Und sie hat es unterteilt, was muss die EU machen, was muss der Staat machen und was muss jeder Einzelne machen. Und das ist eigentlich wirklich noch ein großes Kapitel, ich würde sagen so ein paar Seiten. Aber so grundsätzlich sagt sie, die Aufgabe des Einzelnen ist, ich muss den persönlichen Daten Vorrang einräumen. Also wenn persönliche Daten von mir irgendwo abgefragt werden, oder, da muss ich skeptisch werden, immer. Ich muss zivilen Widerstand leisten, indem ich eben sage, ich benutze WhatsApp nicht, genau aus diesem Grund. Und ich setze mich auch dafür ein, oder, dass es nicht zur Pflicht wird in der Schule, dass ich eben in die Schule gehe und sage, ich verlange von der Lehrerin, dass sie nicht über WhatsApp mit ihren Schülern kommuniziert. Genau das habe ich getan gestern. Ist jetzt kein Witz. Oder? Habe ich hier gestern aufgegleist beim Elternabend. Die Aufgaben des Staates sieht sie darin, dass die Grundrechte für Datensubjekte geschaffen werden. Oder? Also was? Wie müssen die Veräußerungen der persönlichen Daten an Dritte, wie müssen die untersagt werden und. Also quasi diese, wir brauchen ein Grundrecht für Daten. Und es müssen internationale Algorithmenabkommen geschlossen werden, oder? Genau damit eben diese Machine Learning, Intelligent, Artificial Intelligence Algorithmen, dass eben genau solche Dinge nicht gelten, oder? Was das in den USA gilt an Auswertung, gilt nicht unbedingt in Deutschland, solche auf dieser Basis. Und natürlich muss der Staat die Machtkonzentration bekämpfen. Es kann nicht sein, dass einfach irgendwie Google Artificial Intelligence, Drohnen und militärische Roboter besitzt. Das geht einfach nicht. Das ist ja wie in jedem Science-Fiction-Roman, oder? Da. Und
ja, aber weißt du,
ich mache die Liste fertig, Besteuerung revidieren, oder? Also quasi, es kann einfach auch nicht sein, dass irgendwie WhatsApp in der Schweiz oder in Deutschland irgendwie tätig sein kann und hier nicht mal ein Büro hat. Kann einfach nicht sein, oder? Weil ich sie dann nicht belangen kann. Und wir müssen den Staat professionalisieren, wenn sie einfach sagt, alle diese Abgeordneten sind in der Regel irgendwelche Technokraten / Juristen. Und hier brauchen wir einfach eine höhere Durchmischung von irgendwie Leuten, die auch irgendwie IT-Know-how haben, oder? Eine IT-Ausbildung haben, um hier einfach auch genügend sensibilisiert zu sein. Wie soll ein Anwalt sensibilisiert sein auf solche Themen? Und last but not least halt die Finanzierung von europäischen IT-Projekten sicherstellen, oder? Weil das letzte große Projekt, das in Europa gestartet hat, war es? Eine Fluggesellschaft. So eine große Fluggesellschaft, die zusammengezogen wurde, oder? Was ist die große Fluggesellschaft? Nicht Fluggesellschaft, weißt du? Flugzeughersteller.
Airbus.
Genau. Alles andere ist irgendwie weg, oder? Weißt du, so unser GPS, das gibt es alles nicht mehr, oder? All failed. Also diese großen Dinge, die fehlen zu oft an Geld und Partikulärinteressen, oder?
Aber weißt du, das hört sich alles sehr gut an. Ich glaube, das ist praktisch, ist das ehrlich, das ist gute Ideen, aber das ist wahrscheinlich genau wie die Idee, dass das Internet was Gutes war und die Demokratie fördert. Das ist einfach, ich glaube, das ist vielfach illusorisch. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wir wählen hier in Berlin am nächsten Sonntag unser Abgeordnetenhaus neu und da war ja in der letzten Legislaturperiode, sind ja die Piraten mit, ich glaube, 12% und diversen Abgeordneten eingezogen. Da kamen ja dann die Piraten, die IT-affinen und die werden dieses Mal wieder rausfliegen, die haben sich eigentlich in Grabenkämpfen aufgelöst und haben eigentlich im praktischen Alltag eigentlich nichts, so gut wie nichts bewirken können. Also damit sind die raus und jetzt wird vermutlich die AfD einziehen und insofern diesen Wandel von, dass in die Parlamentarier im großen Umfang frisches IT-Wissen in kurzer Zeit reinkommt, damit sie das Ganze verstehen, sehe ich nicht. Also das ist und auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, bei WhatsApp war das ja jetzt zwar noch relativ offensichtlich, aber bei vielen Dingen merkst du das ja gar nicht, wenn du dir keine Gedanken machst. Ja? Ja. Zum Beispiel, ich komme nochmal auf London zurück, wir sind da mal mit den öffentlichen Transportmitteln gefahren und da gibt es die Oyster-Card. Die lädst du auf und jedes Mal, wenn du im Bus einsteigst, ping, wird abgebucht. Wenn du in den Zug einsteigst, ping, wird abgebucht. Diese Oyster-Card kannst du auch registrieren und dann kannst du online gucken, welche Fahrten du wann wo gemacht hast. Und damit ist dann im Grunde genommen anonymes Fahren vergangen.
Ja, genau.
Genauso wie bei uns in Berlin gibt es mittlerweile auch eine App, wo du von der BVG, wo du dann über die App kannst du dir ein digitales Ticket holen. Ja, ist total convenient. Also, weil du kannst dann immer, wenn du Kontrolleur vorhast, kannst du ein digitales Ticket vorzeigen. Nur du fährst dann eben nicht mehr anonym, sondern man kann genau sagen, du bist dann von da nach da gefahren und an dem und dem Tag. Und damit ist im Grunde genommen dieses freie Bewegen, wo dieser Verlust an Freiheit ist im Grunde genommen im Hintergrund dabei.
Genau.
Und das ist, ach Gott. Komm. Da
gebe ich dir recht, aber trotzdem, wir dürfen hier nicht aufgeben, oder? Was früher hieß es, oder? Im 19. Jahrhundert hieß es Kapital gegen Arbeit, oder? Und jetzt heißt es einfach Kapital gegen persönliche Daten.
Das waren noch Zeiten so im Kalten Krieg. Da gab es eben halt zwei Seiten, den Warschauer Pakt und die NATO, beide bis an die Zähne bewaffnet, um die Welt mehrfach locker in den nuklearen Holocaust zu verwandeln. Und trotzdem haben sie beiden es nicht geschafft, dies zu machen, weil jeder irgendwie man wusste immer um die Stärke des anderen und keiner hatte im Prinzip auch, ich sag mal so, die finale Absicht, dies durchzuführen, und es hat geklappt. Und heute ist das alles, ich komme schon wieder ins Fazit.
Okay, komm, was hast du im Doggybag?
Ich im Doggybag, ich habe mir jetzt, wie heißen die Dinger? Oral-B-Sticks in die Ohren gemacht. Ach nee, Apple Earphones. Ja. Das war ja auch ein lustiges Thema. Die Earpods, also ich sag mal.
Apple Earpods.
Ja, die kleinen drahtlosen Dinger, die du da reinfuckst, die sehen designmäßig echt schon, ist schon eine kleine Herausforderung, oder? Hätte man nicht gedacht. Und vor allen Dingen, ich denke mal, die werden ganz schnell verloren gehen und dann kosten die auch noch 160 Euro. Und die Abschaffung des 3,5 mm Klinkensteckers, darüber regen sich alle auf. Das sind die Probleme, die uns bewegen.
Irgendwie schon, genau. Das ist es, oder? Und dafür habe ich ein neues Gerät, das jetzt irgendwie noch teurer ist. Und ich kann jetzt meine Tracking-Devices, die mich tracken, kosten mich jetzt selber noch mehr. Eigentlich sollten die ja gratis sein, oder?
Ja, ist nicht so. Die werden echt richtig teuer. Die sehen auch gut aus, jetzt auch im Schwarz glänzend und so weiter. Mann.
Stell dir vor, diese Geräte wären gratis. Die würden abgegeben von Google for free. Die hätten eine 99%ige Ausbreitung.
Ja. Und jeder hat es.
Jeder hat es. Ja. Horror. Weißt du, wie viele Science-Fiction-Filme ich gesehen habe, wo genau dieses Szenario da war? Ja. Und die enden alle nie gut.
Nein, die enden nie gut.
Die enden nie gut, aber die enden nie gut.
Mhm. Ja. So, was haben wir denn? Ach du, kurz nochmal auch in unserem Doggy-Bag, nochmal für diejenigen, die uns jetzt hier vielleicht zum ersten Mal zuhören. Das sind immer so die kleinen Schnipsel, die uns unterwegs auffallen und die jetzt nicht so länger diskutiert werden sollen. Aber wo vielleicht der ein oder andere oder wir immer noch eine kurze Bemerkung dazu machen wollen. Wir hatten in Berlin eine lange Tradition, ich habe gesehen, das gibt es sogar schon seit 2007, Einladung zum Staatsbesuch heißt es, wo du hier die Ministerien besuchen kannst. Die öffnen sich dann für 2 Tage und haben dann ein interessantes Angebot und man kann da hingehen von einem Ministerium zum anderen und sich angucken, was da gemacht wird. Und war auch in diesem Jahr wieder interessant. Und unter anderem hat sich in diesem Jahr auch der BND, der in Berlin seine neue Zentrale aufgebaut hat, an dieser Veranstaltung beteiligt. Und es gab einen riesen Andrang, aber in dieses neue Gebäude ist eigentlich gar keiner reingekommen. Die wurden nur schön durch den Garten geleitet und konnten sich das dann angucken. Aber die Firma BND hat dann ihre eigenen, das Haus gar nicht geöffnet. Und wenn du an diesem Neubau vorbeigehst, also vielleicht kann sich das hier mal jemand, der nicht in Berlin wurde und nie gesehen hat, einfach mal Fotos davon anschauen. Du denkst wirklich, 1984, der Film, hätte da eine super Kulisse gefunden. Mhm. Also das Design follows Function oder so ähnlich, keine Ahnung.
Ja, genau. Okay, ja genau. Mir aufgefallen ist Folgendes, es wurden ja geleakte NSA-Malware veröffentlicht. Das heißt, da wurden Tools der NSA veröffentlicht, die auch die Namen haben, die da irgendwie Snowden auch schon auf seiner Folien hatte. Da ging es so um Cisco, das so, wie man so Cisco-Router die VPN-Schlüssel ausliest, solche Dinge. Und so waren alles ein bisschen ältere Tools, ich glaube von 2014. Warum? Und auch nur auszugsweise, die werden von Experten als echt eingeschätzt. Aber es zeigt so ein bisschen, Geschichte zu machen, Tim Cook, der sich auch so gewehrt hat, dass man Apple keine Hintertür einbauen möchte. Hatte eigentlich recht, weil eine seiner These war ja, wenn ich irgendwo eine Hintertür für die amerikanische Regierung einbaue, dann geht das ratzfatz und diese Hintertür ist überall auf der Welt. Und genau das ist auch der NSA passiert, oder? Also quasi, wenn diese Tool, also wir wissen jetzt nicht, wie groß der effektive Datensatz ist der Leute, die das gehackt haben, weil sie eben nur einen Teil der Tools veröffentlicht haben und der andere Teil, der muss man sich kaufen mit einer absurde Million Bitcoins, dann geben sie den ganzen Dump weg. Wir wissen jetzt nicht, ob das drin ist oder nicht, aber wie auch immer, Tim Cook hatte eigentlich so recht, weil er gesagt hat, auch bei der NSA sind solche Backdoors nicht sicher. Und offensichtlich stimmt das, oder? Weil auch die NSA kann ihre Daten nicht halten, oder?
Ja, wenn die einmal da sind, irgendwo ist immer ein Loch, was dann offen gemacht wird und vergeben wird. Das Risiko besteht ja immer.
Genau. Okay. Wie auch immer dieses Loch jetzt da zustande gekommen ist, aber offensichtlich sind diese Tools weg. Und sie haben uns einige Dinge gezeigt, vor allem, dass all die großen VPN-Appliances eigentlich von der NSA / allen anderen auch mitgelesen werden konnten, oder? Und ich hatte da, als ich das gelesen habe, so ein bisschen Mitleid mit mir, weil ich mich jahrelang mit diesem VPN-Mist auseinander oder immer wieder geärgert, dass das nicht funktioniert und Verbindungen aufbauen, VPN drüberlegen, oder das war alles für die Katz. Konnten die alle aushebeln.
Okay. Neues aus der Forschung. Ich habe gelesen, dass an der Harvard University eine Studie veröffentlicht worden ist, die belegt, dass man anhand von Instagram-Bildern mit entsprechender Analyse feststellen kann, ob die Personen, die das posten, depressiv sind oder nicht.
Habe ich auch gelesen.
Krass, oder?
Leuchtet mir ein.
Ja, geht auch wieder rein. Und ich habe noch was Zweites, das ist dann wirklich aber etwas, ist nicht Katzen-Content, ist mehr Hunde-Content. Hast du die Geschichte gelesen von dem Staubsaugerroboter?
Nein.
Es gibt ja diese, gab es auch auf der Funkausstellung, die Roboter, die du dann anschaltest und die dann, die Staubsauger, die dann selbsttätig durch deine Wohnung laufen und die den Boden saugen. Mhm. Was man nicht machen sollte, sie mit Hunden in einen, mit nicht stubenreinen Hunden in einen Raum zu stellen.
Ach ja, genau.
Da gab es wohl eine Aktion, wo dann, dann ist der Staubsauger drüber gefahren und hat dann alles schön sauber ganz weit im ganzen Haus verteilt. Und das soll also nicht nur einmal passiert sein, sondern mehrfach. Und es gibt dann auch von den Herstellern mittlerweile die Anleitung, wie es früher mal gab, bitte packen Sie keine Hunde in die Mikrowelle, sondern wenn Sie Hunde haben und den Staubsaugerroboter bitte nicht unaufsichtigt laufen lassen. Mhm. Ja, da schlägt die Maschine zurück. Und weißt du, wie sie das genannt haben? Kakostrophe.
Ist ja auch nicht schlecht. Könnte auch ein Titel dieser Sendung sein.
Kakopolypse. Ja.
Komm, der Zenit ist erreicht. Oder hast du noch was im Doggybag?
Ja, da liegt noch so ein bisschen rum, aber ich glaube, das können wir jetzt auch gerne sein lassen. Ich bin jetzt schon fast wieder ein bisschen, bin ich jetzt depressiv? Bin ich jetzt, muss mal meinen Instagram-Account gucken. Nein, aber ja, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet und freuen uns natürlich immer wieder über Kommentare. Und in dem Sinne kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass wir wieder, dass du die Zeit wieder mit mir geteilt hast.
Gern geschehen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Und bis dann. Tschüss.